Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Dorin Schnabel. Bei mir zu Gast ist heute Anina Safran. Sie ist Fantasy-Autorin und hat die Jugendbuchreihe Die Saga von Eldred im Self-Publishing herausgebracht. Momentan lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in der Nähe von Frankfurt am Main. Anina, schön, dass du da bist.
Dorin, lieben vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Wir sprechen heute zunächst einmal darüber, was Anina dazu gebracht hat, ein Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen, wie sie auf die Idee zu ihrer Jugendbuchreihe gekommen ist und wie wichtig es ist, sein Buch auch noch als Hörbuch herauszubringen. Zum Abschluss werden wir auch Ausschnitte aus ihren Werken hören. Anina, du hast in Frankfurt am Main studiert, aber anders als man vermuten würde, bist du keine Journalistin, Schriftstellerin oder Germanistin geworden, sondern Rechtsanwältin. Wie kam es dazu, dass du den Weg der Autorin eingeschlagen hast?
Also ich wollte ehrlich gesagt schon immer gerne irgendwas mit der Sprache machen und habe gedacht, ich würde Journalismus studieren oder Germanistik oder irgendwas in der Richtung, aber irgendwie war mein Vater der Meinung, ich sollte was Anständiges studieren. Und nichts Brotloses, wie er so schön sagte. Und gerade die Schreiberei, jetzt nicht unbedingt der Journalismus, aber doch die Schriftstellerei kann durchaus brotlos sein. Und hat er mich zu einer Berufsberatung geschickt und die haben gemeint, naja, kreativ schreiben und Sprache, das macht man auch bei Jura. Und ja, dann bin ich bei Jura dann auch hängen geblieben, habe relativ schnell studiert. Damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, war es im ZVS-Verfahren. Ich lebte damals in Wiesbaden, dann bin ich über die zentrale Verteilerstelle nach Frankfurt an die Uni gekommen. War gar nicht meine Wunsch-Uni, damals auch nicht auf dem sehr schönen Campus, den es heutzutage gibt. Es war damals noch in Bockenheim alles etwas runtergerockt. Habe beim ersten Semester meinen Mann kennengelernt, einen Ur-Frankfurter Bub. Und dann bin ich in Frankfurt hängen geblieben und habe dann auch irgendwann gedacht, ach, ich finde Jura gar nicht so schlecht. Und sowieso, wie man auch später, werden wir sicherlich drüber reden, weil meine Jugendbuch-Fantasy-Reihe hat ja 5 Bände. Also ich bin kein Mensch, der Sachen abbricht oder schnell aufgibt. So habe ich auch mein Jurastudium durchgezogen und dann fand ich das eigentlich ganz cool und bin direkt dann ins Referendariat. Und nach dem Referendariat wusste ich nicht so ganz, die Arbeitslage war relativ schlecht und ich war noch relativ jung und dann habe ich gesagt, ach, dann setze ich noch eine Promotion obendrauf und war am Institut für Bankrecht in Frankfurt tätig, habe auch am Lehrstuhl gearbeitet und habe viele Unterrichtseinheiten gegeben an der Uni. Das war wiederum ganz spannend. Hilft mir auch heutzutage ganz gut mit Lesungen in Schulen. Ein bisschen Unterrichtserfahrung habe ich damit ja gesammelt und dann habe ich auch direkt nach der Promotion in der Großkanzlei gearbeitet. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber der Spaß hörte dann für mich irgendwie auf, als wir dann eine Familie gegründet haben. Immer noch derselbe Mann aus dem ersten Semester. Und dann haben wir unser erstes Kind bekommen und ich bin zurück in meinen Job. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich die Vorstellung, so wie ich gerne eine Familie führen möchte mit Kind und einem sehr eingespannten Ehemann, dass das mit dem Großkanzlei-Dasein für mich zumindest nicht so kompatibel ist. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, na, wir wollen ja auch noch ein zweites Kind. Und überhaupt, ich wollte ja eigentlich schon immer schreiben, ne? Also ich wollte ja eigentlich, bevor diese ganze Jura-Geschichte kam, wollte ich eigentlich immer Bücher schreiben. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, man guckt doch mal, was jetzt, fang mal an, schreib mal ein Buch, mal gucken. Und Und also Jura war im Grunde genommen nur der Umweg zu dem, was ich eigentlich schon immer seit Kindheitsbeinen machen wollte, nämlich Bücher schreiben. Hilft mir aber, muss ich sagen, bei meinen Büchern sehr, weil ich doch natürlich viel gelernt habe im Jurastudium. Das ist einfach so sehr, sehr geradlinig zu denken, den roten Faden nicht zu verlieren, auch in den Formulierungen. Also für meine Bücher war es sicherlich nicht schlecht.
Du hast ja auch gesagt, dass dir bei der Berufsberatung gesagt wurde, kreativen Schreiben wird auch in Jura vorkommen. ich habe das Studium irgendwie ein bisschen anders kennengelernt. Inwieweit hat dir das denn jetzt beim Schreiben deiner Bücher geholfen?
Also das Jurastudium natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, das war ein bisschen mehr und war so ein bisschen dem Berufsberatungsethos gerecht zu werden, dass wir doch was finden, was für beide kompatibel ist, was dem Vater gefällt und der Kandidatin vielleicht auch ungefähr, weil, nein, kreatives Schreiben. Gut, also später muss ich ganz ehrlich sagen, in den Schriftsätzen, wenn du dann tatsächlich, aber das dann zum zweiten Staatsexamen hin, sowohl als Richter als auch als Anwalt, bist du natürlich schon relativ frei in deiner Formulierung. Und was natürlich stimmt, ist, dass du du schreibst ja wahnsinnig viel, auch schon fürs erste Staatsexamen. Das ist ja, du schreibst ja in 5 Stunden eine Klausur, sind locker 50, 60 Seiten handschriftlich. Das ist natürlich dann, das ist zwar kein kreatives Schreiben in dem Sinne, aber du arbeitest natürlich mit der Sprache. Also die Sprache ist dein Handwerk, das ist schon so.
Und wäre es nicht irgendwie naheliegender gewesen, dass du ein Buch im Bereich Jura geschrieben hättest?
Naja, habe ich ja meine Promotion. Ist im internationalen Wertpapierrecht. Also mein allererstes Buch, das ich herausgebracht habe, war tatsächlich ein rein juristisches Buch. Ja, es ist, man kann es in der Deutschen Nationalbibliothek, glaube ich, noch einsehen. Ja, es ist aber kein Meisterwerk.
Also da war da nicht die Lust da, noch weitere Bände zu schreiben und...
Nein. Nein, es war tatsächlich im Gespräch, ob ich eine Habilitation hinten dran hänge und an der Uni bleibe. Aber dazu habe ich mich ehrlich gesagt nicht berufen gefühlt. Also da habe ich dann offen gestanden gesagt, dazu bin ich nicht gut genug Also ich habe mich nicht als Professorin gesehen oder als Lehrbeauftragte in dem Sinne. Im juristischen Bereich habe ich mich nicht gesehen. Vor allen Dingen war mein Doktorvater ein sehr renommierter Professor, war damals und sehr angesehen und die juristischen Gutachten eigentlich nur so aus dem kleinen Finger geschüttelt hat. Und ich stand da immer nur mit Riesenaugen davor und habe gesagt, das werde ich nie können auf diesem Niveau. Und das ist ja dann irgendwie auch dein Vorbild, ne? Gerade wenn du für einen Professor arbeitest an der Uni und dann sagen die anderen, ah komm, willst du nicht auch? Und dann denkst du, so wie der werde ich nie. Nur mache ich lieber was anderes.
Und wie bist du dann von der Juristerei, von eher, sag ich mal, trockeneren Themen, wie bist du dann zur Fantasy direkt gekommen?
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, war die allererste Idee, die mir in den Kopf kam, als ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, so, ich schreibe jetzt ein Buch. Und da war im Grunde genommen, ich bin ja ein sogenannter intuitiver Schreiber oder wie die Amerikaner sagen, ein Gardener. Und vor mir stand nur ein rothaariges Mädchen vor einem Spiegel in einem Raum. Und da schrieb ich die ersten 10 Seiten und damit war das Ding gebongt. Es hätte aber auch alles andere sein können. Es hätte ein Krimi sein können, es hätte ein Thriller sein können, es hätte... Na, Kinderbuch, illustriertes Kinderbuch, das war nie so mein Ziel, aber... Ja, also es hätte vieles sein können und es ist dann ein Jugendbuch geworden, ein märchenhaftes Jugendbuch.
Weil gerade bei Jura hätte ich gedacht, dass man dann eher auf Thriller oder auf einen Krimi kommt, eben gerade weil da Strafrecht ja auch immer noch dabei ist, was man im Grundstudium machen muss.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass es im Strafrecht auch immer das war, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Also ich habe auch in der Kriminologie meine Hausarbeit damals geschrieben fürs erste Staatsexamen. Ich wollte damals auch gerne zur Staatsanwaltschaft nach dem zweiten Staatsexamen. Und aber ja, wie gesagt, es hätte auch ein Krimi oder ein Thriller werden können, aber es war halt dann plötzlich doch das Mädchen, das vor dem Spiegel spannt. Und ja, und die Jugendliteratur ist schon auch etwas, was mich immer selber auch fasziniert hat, was ich auch immer gerne selber gelesen habe und was Fantastisches, ja, fand ich auch immer sehr reizvoll. Also es hat sich, und ich muss auch dazu sagen, ich lese Krimis und Thrillers persönlich nicht so gerne.
Kommen wir nochmal zurück zu der Familie und deinem Beruf. Ist es jetzt einfacher geworden, die Familie mit deinem Beruf zu vereinen, wenn du mal in die Rückschau blickst?
Ja, es ist auf jeden Fall einfacher, weil ich ja freischaffend bin und gerade über Self-Publishing werden wir uns ja sicherlich noch unterhalten, aber ich bin zu Hause, ich arbeite von zu Hause, ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Das war während Corona eine große Herausforderung, weil ich dann natürlich trotzdem ein Buch fertig schreiben wollte in der Zeit. Und dann habe ich halt vorwiegend nachts gearbeitet. Für meine Familie, vor allen Dingen für meine beiden Kinder, ist es von großem Vorteil, dass ich mir die Zeit frei einteilen kann. Und die sehen das sehr stark am Freundeskreis, dass es auch ganz anders laufen kann und dass die Eltern nicht so viel da sein können. Und die wissen das sehr zu schätzen. Und ich nehme das natürlich als Mutter gerne auf, als positives Feedback ist übertrieben, aber ja, als positives Gefühl meiner Kinder gegenüber. Und mir gibt es auch ein gutes Gefühl, einfach zu sagen, so, meine Kleine ist krank. Ich kann jetzt nicht arbeiten, ich muss mich um mein Kind kümmern. Das finde ich, ist schon ein großer Vorteil. Und das wäre sicherlich in der Form in meinem Job als Anwältin nicht möglich gewesen, dann einfach alles stehen und liegen zu lassen, zu sagen, so, mein Kind ist krank, ich gehe jetzt nach Hause.
Also entnehme ich dem, dass du dich schon bewusst für das Self-Publishing entschieden hast?
Nein. Ich habe mich nicht, nein, für Self-Publishing in dem Sinn habe ich mich nicht bewusst entschieden. Ganz im Gegenteil, ich hatte immer davon geträumt, in einem großen Verlag zu veröffentlichen. Ich habe auch das Manuskript vom ersten Band bei 18 oder 20 Verlagen initiativ eingereicht, allerdings ohne Agent. Und bin bei zwei richtig großen Verlagen auch tatsächlich in die Lektorenrunde gekommen. Aber beim einem Lektorat war die Sparte schon voll. Also genau das, was ich geschrieben habe, da hatten sie sich schon für ein anderes entschieden. Und bei der anderen Lektoratsrunde gab es mehr Gegenstimmen als Stimmen für mein Manuskript. Und damit war das Thema irgendwann durch. Und dann war es tatsächlich mein Mann, der gesagt hat, du hast es nicht für die Schublade geschrieben, jetzt veröffentlichst du das. Und ich habe mich gegen dieses Self-Publishing, das war damals 2017, 2018, sehr gesträubt und stand dem sehr, sehr kritisch gegenüber. Und dann habe ich aber gesagt, naja, irgendwo hat er ja recht. Was natürlich jetzt dazu geführt hat, jetzt habe ich 5 Bücher im Self-Publishing veröffentlicht und es ist ein unternehmerischer Job, anders kann man das nicht sagen. Es hat am Ende nur noch sehr wenig mit dem Schreiben zu tun. Also meine Haupttätigkeit ist nicht Schreiben, sondern alles andere rund um die Bücher. Und dementsprechend bin ich unternehmerisch sehr stark eingespannt. Zum Glück am Vormittag oder am Abend, wenn die Kinder halt mich nicht brauchen. Ich habe auch jetzt des Öfteren auch schon gesagt, ich habe die 5 Bände im Self-Publishing veröffentlicht und der nächste Band geht nicht mehr ins Self-Publishing. Das reicht mir jetzt. Es ist zu zeitaufwendig. Es ist wirklich zu zeitaufwendig, zumindest so, wie ich es mache.
Anina Safran, Fantasy-Autorin aus Frankfurt. Und nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit dem Self-Publishing.
And you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon a bevy of high browns from down the levee, all misfit, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes, every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz.
der großartige Trompeter Baba Milli mit Puddin' on the Ritz. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1930, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast ist Anina Safran. Sie ist Rechtsanwältin und Self-Publisherin. Eben haben wir über ihren Weg zur Autorin gesprochen. Nun wollen wir etwas mehr über das Self-Publishing an sich erfahren. Anina, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du deine Bücher im Self-Publishing herausgebracht hast und du dich bewusst dazu entschieden hast, mehr oder weniger. Wie schaffst du es als Self-Publisherin, nicht in der Masse der Neuerscheinungen unterzugehen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Naja, also ich glaube, zum einen ist es natürlich von Vorteil, dass ich seit 2018 dabei bin und sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt habe im Self-Publishing. Inzwischen hat auch das Self-Publishing ein anderes Standing, meiner Meinung nach, als früher. Es gibt sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Self-Publisher, die sich auch ganz bewusst gegen den Verlag entscheiden und für Self-Publishing und hervorragende Bücher herausbringen, die sowohl vom Äußerlichen als auch Inhaltlichen sich nicht von einem Verlagsbuch unterscheiden. Das Marketing an sich ist, wenn man Self-Publishing ernsthaft betreibt, sehr, sehr schwierig, muss man dazu sagen. Es ist sehr wichtig, dass man versucht, irgendwie präsent zu sein. Das hört aber nicht mit Social Media auf. Social Media ist eigentlich nur der Grundstein fürs Marketing im Self-Publishing. Viel wichtiger ist es aber, dass man versucht, viele Lesungen zu halten, auf Messen zu gehen, in eine Radiosendung eingeladen zu werden, Zeitungsartikel zu ergattern, alle seine Kontakte im Freundeskreis, Bekanntenkreis anzapfen, wie die irgendwie dir helfen können, dein Buch ein bisschen erfolgreicher, ein bisschen bekannter zu machen. Bei Buchhandlungen müssen die Self-Publisher immer Klinken putzen, weil die Buchhandlungen wissen nichts von den Büchern, weil sie eben nicht in einem Verlagsprogramm drin sind. Auch da muss man aktiv werden. Also es ist ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Meiner Erfahrung nach sind die Messen mit am wichtigsten. Also gerade die großen Messen, soweit man sich das natürlich leisten kann und auch das finanzielle Risiko eingehen möchte, weil ein Stand auf der Leipziger Buchmesse oder auch ein Stand auf der Frankfurter Buchmesse kostet richtig, richtig viel Geld. Lohnt sich aber auch für die Sichtbarkeit. Also das ist ein super Marketing-Tool. Man kann als Self-Publisher auch auf viele, viele kleine Messen gehen. Es gibt ja ganz viele Messen, die in irgendwelchen Hallen stattfinden und da hat man dann einen Tisch, so einen Verkaufstisch und kann sich präsentieren. Auch das ist A, ein guter Weg, um sich sichtbar zu zeigen, um sich bekannt zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch ein guter Weg, um zu testen, ist das eine Messe für mich oder ist das ein Publikum für mich? Für mich hat sich halt gezeigt, dass auf solchen Messen wenig Kinder anwesend sind. Meine Bücher sind in erster Linie für Kinder und Jugendliche geschrieben. Und die Erwachsenen kaufen auf solchen Messen in der Regel Bücher für sich und nicht für ihre Kinder. Und dann ist es, also ich hatte nicht so viele gute Erfahrungen auf kleinen Messen sammeln können, auf den großen dafür aber umso mehr, muss ich sagen. Und ja.
Du hast gerade angesprochen, dass gerade große Messen sehr teuer sein können. Könntest du uns da eine kurze Einschätzung geben, welche Kosten auf einen zukommen, so als Self-Publisher bei einer großen Messe?
Ja, das hat mit Self-Publishing in dem Sinne gar nichts zu tun, sondern wenn man jetzt auf der Leipziger Buchmesse ausstellen möchte, dann kann man sich zusammentun, kann sich die Messekosten, also die Standkosten teilen. Also man meldet sich an, man wird Aussteller. Und der Aussteller, und dann überlegt mal, wie groß soll der Stand sein. Ich habe mich für einen Kleinststand entschieden. Dann kommt in Leipzig beispielsweise, ist dann das Licht mit dabei. Also da kriegt man so kleine Lämpchen, man kriegt diese Regalbretter, wo man dann die Bücher dann präsentieren darf. Das ist bei einem Kleinststand Classic mit drin. Es gibt aber auch, der kostet, ich glaube, 1200 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es gibt aber auch Self-Publisher, die sagen, wir bauen unseren Stand komplett selber auf. Das ist dann natürlich viel günstiger. Da kann ich dir allerdings keinen Preis nennen, weil ich mich damit nicht auskenne und vor allen Dingen, weil ich handwerklich dafür nicht begabt genug bin. Deswegen, ich mache es mir einfach und miete einen Kleinststand. Gerade auf der Leipziger Buchmesse findet man sehr, sehr viele Self-Publisher, die entweder ihren Stand selber aufgebaut haben oder sich so einen Stand dann angemietet haben, zusammen mit anderen oder alleine, weil die Standkosten eben nicht so hoch sind. 1200 Euro klingt jetzt relativ viel, aber du kannst auf der Leipziger Buchmesse 4 Tage lang verkaufen. weil 4 Tage lang das Privatpublikum zugelassen ist und direkt rein darf. Und das ist relativ realistisch, dass man das auch wieder reinkriegt. Wenn natürlich, da sind wir wieder beim Marketing und beim Auftritt, wenn natürlich das drumherum passt. Ne? Wenn bei einem selbst gebastelten Cover, sei denn man ist professioneller Cover-Designer, wird es wahrscheinlich irgendwann doch ein bisschen schwierig. Also die Bücher müssen einfach einen gewissen professionellen Standard haben und dann sind die Chancen aber auch relativ groß, dass man richtig gut verkauft.
Ich habe auch gesehen, dass du deine Bücher als Hörbücher herausgebracht hast.
Ja.
Das ist ja schon eigentlich ungewöhnlich, also sehe ich eigentlich sehr selten. Warum hast du dich denn dazu entschieden?
Also den ersten Band habe ich produzieren lassen bei Miss Motte Audio. Das ist tatsächlich ein Dienstleister. Da musste ich das auch selber finanzieren. Und dazu entschieden, um erstmal die erste Frage zu beantworten, dazu entschieden habe ich mich, weil ich gesehen habe, dass der Hörbuchmarkt immer mehr wächst und wächst und wächst und das für mich ein gutes Tool ist, wenn auch mit finanziellen Risiken verbunden, aber dennoch ein gutes Tool ist, um weiter bekannt zu werden und die Bücher in irgendeiner Form auf den Markt zu bringen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich dieses Hörbuch wahnsinnig gut verkauft. Und da das erste Hörbuch relativ erfolgreich war, habe ich dann beim zweiten Hörbuch mich auch noch nach anderen Anbietern umgeguckt und habe mich bei der Hörbuchmanufaktur Berlin beworben. Und die haben meine restlichen 4 Bände unter Vertrag genommen. Das heißt, jetzt habe ich kein finanzielles Risiko mehr, sondern das wird von einem richtigen, also ich habe keinen Verlag für den Print, aber ich habe einen Verlag für die Hörbücher. Die übernehmen die Kosten.
Und wie geht man denn davor, wenn man ein Hörbuch produzieren möchte?
Also es war so, dass ich habe mich erstmal informiert, bei wem ich das überhaupt machen kann. Und dann habe ich die angeschrieben, beziehungsweise sie haben meistens auch sehr aufschlussreiche Homepages. Und dann ist es so, dass jeder Hörbuchverlag, egal wie die Kostenverteilung ist, bietet dem Autor an, dass er sich den Sprecher aussuchen darf. Und dann kann man sich bis zu 3 Sprecher aussuchen, die dann eine Hörprobe einlesen, sodass man hören kann, passt das oder passt das nicht. Es gibt auch Self-Publisher, die wollen gerne, dass das von 2 Sprechern eingelesen wird oder dass es ein Hörspiel wird. Das geht alles, ist alles überhaupt kein Problem. Und man hat insofern Mitspracherecht, indem man ja die Stimme auswählt, die zu dem Buch dann deiner Meinung nach als Autor passen soll.
Und um so ein generelles Fazit zum Self-Publishing zu ziehen, würdest du es immer wieder machen oder bist du auf gewisse Hürden schon gestoßen? Also was wäre dein Fazit zum Self-Publishing?
Also ich finde Self-Publishing ein sehr, sehr gutes Tool oder eine tolle Methode, ein Buch zu veröffentlichen. Ich finde, dass man dabei wahnsinnig viel lernt. Ich würde nie sagen, nie wieder, das stimmt nicht. Ich würde, wenn ich heute noch mal am Anfang stehe mit dem Erfahrungsschatz, den ich jetzt habe von den vergangenen 6 Jahren, würde ich vieles tatsächlich doch anders machen. Unter anderem würde ich nicht als Self-Publisher im Debüt eine 5-bändige Reihe rausbringen, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, die dann zu vermarkten, zumal ich nur ein Buch pro Jahr veröffentlicht habe. Mehr habe ich nicht geschafft. Und die Leserschaft dann bei der Stange zu halten, ist sehr, sehr schwer, vor allen Dingen marketingtechnisch. Heutzutage ist das Self-Publishing, das ist so gewachsen, es ist so professionell geworden und es hat eben nicht mehr diesen Self-Made-Geschmack nebenbei, den es sicherlich noch vor 10 Jahren gab. So nach dem Motto, du hast ne, diese typischen Vorurteile, die man gegenüber dem Self-Publishing hat. Du hast keinen Verlag gefunden, also hast du es selbst gemacht. Wenn man sich heutzutage gerade auf der Leipziger Buchmesse die Self-Publishing-Bücher anguckt, die sehen hammermäßig aus. Also es ist richtig gut. Und sodass man sich da mit sehr viel Stolz einreihen kann. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein toller Lehrweg, weil wer weiß, sagt niemals nie. Auch es gibt auch viele Steine im Verlagswesen und beim Veröffentlichen eines Verlagsbuches. Vielleicht gucke ich mir das jetzt einmal an und dann sage ich, ach nö, ich bleib dann, gehe ich doch lieber zurück ins Self-Publishing. Wer weiß, also es gibt genug Hybrid-Autoren, die sowohl das eine als auch das andere machen.
Anina Safran, Fantasy-Autorin aus Frankfurt und Self-Publisherin. Und nun hören wir Cat Eaton mit Bad Advice. Exklusiv für euch hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6.
I met a man at the bar who's hidden all his life. The multicolored flag he flew before he found a wife. Now he's daring to be brave since he severed the bow from chain and be the man his father fears, cause he is just the same. There's a woman on the phone, desperate to be heard, but the protest at her mother's tomb and she can't get in a word. She's trying to convince her she'll live to regret not listening to a body clock as if she could forget. Maybe you should leave her alone. You know all he wants is a bride. Don't tell him what to do if you're not in her shoes, cause that's bad advice. Bad advice. Just careless about the room, living this vicarious life through another view. They say it's cause we care and it's just for your own good, but it's funny how we figured out we're living like we should. Maybe you should live alone. You know all he wants is your pride. Don't tell him what to do if you're not in their shoes, cause that's bad advice. Bad advice.
Maybe you should leave her alone.
Mm-hmm. Oh, no.
You know all he wants is your pride.
Ooh.
Maybe you should leave her alone.
Yeah.
Europa.
Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Red flag diver, jump to me. Red flag diver, jump to me. Flag diver, dive in. Red flag diver, swim with me. Red flag diver, swim with me. You'll be miserable, but I'll be free. Red flag diver, dive in. Cause first I want it and then I won't want it and then I just scuttle it all. Where sirens call. You can blame my daddy, the playboy caddy, who never kept his eye on the ball. The white caps rise and fall.
good for you as I can be. But if I diver, dive in. Cause first I want it and then I won't want it and then I just scuttle it all. On rocks where sirens call. You can blame my daddy, the playboy caddy, you never kept us on the ball. The white caps rise and fall. The white caps rise and fall. The white caps rise and fall.
Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio ist Anina Safran, Autorin der Jugendbuch-Fantasy-Reihe Die Saga von Eldritch. Und nun, die Spannung steigt, soll es konkret um deine Saga gehen. Erzähl uns doch kurz, um was es darin geht.
Ja, sehr gerne. Also es handelt sich um ein 15-jähriges Mädchen, die heißt Ludmilla. Und die entdeckt im Haus ihrer Großmutter einen Spiegel, der ist magisch und der Spiegel, der ruft sie auch. Da werde ich auch eine Stelle draus vorlesen. Und und sie steigt ein in diese magische Welt und in der magischen Welt geht es so ein bisschen um das klassische Gut gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit, das magische Licht von Eldritch, die Welt, die ich komplett erfunden habe, eine fantastische Welt, in der es magische Wesen gibt natürlich, die droht von der Dunkelheit verschluckt zu werden und die Wesen, die dort leben, die sind aber abhängig vom Licht. Und dann haben wir eigentlich wieder dieses klassische Ungleichgewicht und die Hauptfigur, die Ludmilla, die wird zur Hilfe gerufen, weil die Wesen der Meinung sind, sie können ihnen helfen, die Dunkelheit, also diesen Prozess zu stoppen. Dann gibt es eine Rahmengeschichte, die Ludmilla reist also nach Eldritch und lässt aber ihr Spiegelbild in der hiesigen Welt zurück. Das hat den Grund, dass es keine Spiegelbilder in Eldritch gibt und auch keine Spiegel, außer diesen 5 Portalen, es sind nämlich insgesamt 5. Und so dass man dann noch ein bisschen im Hier und Jetzt bleibt. Also man hat viele verschiedene Handlungsstränge und sowohl in Eldritch als auch in der hiesigen Welt. Und das Ganze ist mit knappen Kapiteln versehen, damit das auch 8- bis 10-Jährige wirklich gut lesen können. Aber auch für Erwachsene, die gerne fantastische Geschichten lesen, ist es natürlich durchaus lesbar. Sagen wir mal so. Und meine Hauptfigur ist, es klingt jetzt sehr heroisch, die ist überhaupt nicht heroisch und die ist ein bisschen mehr so ein Anti-Held, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Und sehr pubertierend, da ich jetzt zurzeit auch ein Pubertier zu Hause habe, kann ich das jetzt noch besser nachvollziehen, was ich da überhaupt so kreiert habe.
Und deine Saga umfasst ja insgesamt 5 Bände. Stand die Anzahl der Bände schon vorher fest oder kam das erst so im Laufe der Zeit?
Das kam eigentlich mit dem zweiten Band. Da habe ich mir nämlich überlegt, wie das Cover vom zweiten Band aussehen soll und habe relativ schnell beim Schreiben des zweiten Bandes gemerkt, dass mir 2 oder 3 Bände nicht reichen werden. Und dann hatte ich die Idee, warum mach doch 5 Bände, weil es sind 5 Spiegel, 5 Spiegelwächter, 5 Spiegelfamilien, dann mach doch auch 5 Bände und auf jedem Band, auf jedem Cover ist ein anderer Spiegel drauf. Und so kam eigentlich die Idee. Also es stand dann ab Band 2 fest, dass es 5 Bände werden. Und ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass mir die Fantasie ausgeht. Und das war auch nicht der Fall.
Wolltest du eigentlich schon immer eine High-Fantasy-Welt erschaffen?
Nee, eigentlich. Also es war jetzt, also zum einen muss ich dazu sagen, dass ich den Begriff High-Fantasy vorher gar nicht kannte. Ich habe auch sehr spät erst Herr der Ringe gelesen, was ich allerdings geliebt habe. Ich habe während meiner Teenagerzeit sehr gerne Holbein gelesen und Michael Ende, die unendliche Geschichte, fand ich natürlich ganz, ganz toll. Aber es hat sich ehrlich gesagt, ja, ich bin halt so ein intuitiver Schreiber. Also ich setze mich an den Computer und dann geht der Vorhang auf und ich lasse mich überraschen, was meine Finger mir so präsentieren auf dem Bildschirm.
Gibt es denn noch Genres, die du gerne schreiben würdest, fernab von Fantasy?
Ja, ich hatte letztes Jahr angefangen, an der Dystopie zu arbeiten. Das liegt aber ein bisschen brach, weil ich jetzt doch wieder was Fantastisches schreibe. Das ist ein Projekt, es wird ein Einzelband. Und die Dystopie will ich aber unbedingt auf jeden Fall mal schreiben. Und ich würde gerne irgendwann mal, und das war ich auch ganz bestimmt, einen Coming of Age, einen Entwicklungsroman schreiben, weil ich das selber am allerliebsten lese und das total faszinierend finde und das so toll finde, wenn die Autoren einen mitnehmen auf die Entwicklungsreise eines jugendlichen Heranwachsenden bis hin zum Erwachsenen-Dasein. Das finde ich einfach, das finde ich großartig. Und mein Mann sagt ja die ganze Zeit, ich soll einen Thriller schreiben. Also werde ich sicherlich auch irgendwann mal einen Thriller schreiben, weil er der Meinung ist, das könnte ich am allerbesten. Gucken wir mal. Also die Ideen werden nicht ausgehen und die Genre können auch sicherlich vermischt werden. Das finde ich jetzt nicht so tragisch.
Ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass du sehr gerne Serien schaust. Was ist denn deine Lieblingsserie?
Oh mein Gott, das ist sehr, sehr schwer, weil wir sehr viele Serien sehen. Wir haben, ich mag Ted Lasso wahnsinnig gerne. Dann gibt es eine Miniserie, die leider so ein bisschen untergegangen ist, die schon ein paar Jahre alt ist, von HBO. Das ist The Night Of, es handelt von einem Taxifahrer in New York, der in Verbrechen reingezogen wird. Ja, es ist, sonst sind es sehr viele aktuelle Serien. Zurzeit gucken mein Mann und ich die vierte Staffel von True Detective, finde ich super. Die erste war schon grandios. Also es ist so ein bisschen querbeet. Viel Spannendes gucken wir gerne. Ich habe natürlich Stranger Things, Game of Thrones, logisch, haben wir auch alles durch. Genau, dann Yellowstone fand ich großartig. Das stimmt, Yellowstone war richtig gut. Ja, also sehr, sehr, sehr viel. Also mein Mann ist ja Anwalt geworden, tatsächlich länger als ich und auch hat noch einen Notar oben drauf gesetzt. Und wenn der nach Hause kommt und die Kinder im Bett sind, dann machen wir nichts anderes, als uns aufs Sofa zu schmeißen und was zu gucken und einfach uns anzuschweigen und sind damit sehr glücklich.
Und ist es dir schon mal passiert, dass du dich von einer Szene inspirieren gelassen hast aus einer Serie, die dann in ein Buch reingekommen ist?
Nee, tatsächlich ist das mehr bei Bildern der Fall. Ich gehe wahnsinnig gerne in Museen und in Kirchen. Und es gab ich komme ja aus Frankfurt, hast du ja schon mehrfach gesagt, im Städel, in einem großen Frankfurter Museum, gab es tatsächlich eine Ausstellung zu Schattenwesen und düstere Bildnisse so ein bisschen. Und da gibt es tatsächlich ein, zwei Bilder, die konkret in der Szene in meine Bücher reingeflossen sind, weil ich das so vor Augen hatte und das dann gesagt habe, das muss ich aufnehmen, das muss ich so umsetzen, weil ich das so großartig fand.
Sagt Anina Safran. Nach Emily Lynch, Hard to Say, I'm Sorry, hören wir einen Ausschnitt aus der Buchreihe Die Saga von Eldred. Es wird spannend, bleibt also dran.
Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept
just for the day. From your body, wouldn't wanna be swept away. Far away from the one that I love. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Hold me now. I really wanna tell you I'm sorry. I could never let you go. And after all that we've been through, I will make it up to you. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to.
Das war Emily Lynch mit Hard to Say I'm Sorry hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstwelle 96.6. Bei mir zu Gast im Studio ist immer noch Anina Safran, Fantasy-Autorin aus Frankfurt. Und nun liest Anina eine Stelle aus ihrer Buchreihe, die Saga von Eldred, vor.
Danke, Doreen. Ja, ich lese vor aus dem ersten Band, der heißt Der Spiegelwächter. Und ich lese eine Stelle vor, in der die Hauptprotagonistin Ludmilla zum ersten Mal sich den Spiegel so richtig anguckt. Also sie hatte ihn sich schon mal angeguckt und jetzt kommen wir nochmal dazu, dass sie den richtig betrachtet. Schließlich nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und hob mit spitzen Fingern das Leinentuch an. Also darunter befindet sich der Spiegel. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie realisierte, dass der gesamte Spiegel leuchtete. Es war nicht nur der Rahmen, dessen Goldverzierung, die regelrecht in Brand standen, sondern auch das Spiegelglas selbst leuchtete. Es war ein Glanz, als ob sich die Sonne darin spiegelte. Ludmilla stand mit aufgerissenen Augen davor. Vorsichtig schlug sie das Tuch noch weiter zurück. Jetzt konnte sie auch einen Teil ihres eigenen Spiegelbilds erkennen. Und auch ihr Spiegelbild leuchtete. Es brannte buchstäblich. Ludmilla wich stolpernd zurück. Sie sah ihr viel zu großes T-Shirt, das sie nur zum Schlafen trug, die Shorts und ihre nackten Füße, die genauso leuchteten wie der Rest des Spiegels. Doch dann sah sie an sich hinunter und sie leuchtete nicht. Natürlich nicht. Nur ihr Spiegelbild. Was ging hier vor? Noch bevor Ludmilla einen weiteren klaren Gedanken fassen konnte, nahm sie eine Bewegung am oberen Teil des Spiegels wahr. Am höchsten Punkt des rechteckigen Rahmens schob sich etwas aus dem Rahmen heraus. Ein winziges, kleines Gesicht, vollkommen in Gold getaucht und mit dicken Backen, bildete sich von dem Leinentuch ab. Ludmilla entfuhr ein unterdrückter Aufschrei. Sie schlug sich die Hand auf den Mund und machte einen Schritt nach hinten, sodass sie gegen die Tür stieß. Die Tür schwang zu und wäre fast mit einem lauten Knall ins Schloss gefallen, hätte Ludmilla nicht in letzter Sekunde die Klinke zu fassen bekommen. Ihr Herz pochte wie wild. Sie stand schwer atmend an der Tür und starrte den Spiegel an. So sehr sie auch versuchte, sich zusammenzureißen, den einzigen klaren Gedanken, den sie fassen konnte, war Flucht. Sie traute sich nicht mehr, das Leinentuch wieder über den Spiegel zu ziehen. Ihr Griff um die Taschenlampe wurde fester, als sie die Tür schloss. Ludmilla lief so schnell sie konnte auf Zehenspitzen den Flur entlang. Sie drehte sich immer wieder panisch um. Dieses Mal blieb die Tür zum Zimmer geschlossen. Als sie an der Treppe ankam, hörte sie ganz leise eine Stimme rufen. Ludmilla, Ludmilla. Sie erstarrte, die Stimme gehörte nicht Mina, das ist ihre Großmutter. Immer wieder rief jemand ihren Namen. Er war mehr ein Flüstern, als im Flur und in Gedanken in Ludmillas Kopf widerhallte. Die Stimme war hoch, warm und freundlich. Die Panik schnürte ihr die Kehle zu. Vorsichtig schaltete sie das Licht im Flur aus. Natürlich gab der Schalter wieder das hässliche, laute Geräusch von sich, aber das war jetzt auch egal. Mina war bestimmt schon wach geworden. Jetzt ging es nur darum, so schnell wie möglich ins Erdgeschoss zu gelangen und eine gute Ausrede parat zu haben. Die nächste Textstelle, die ich mitgebracht habe, ist eine ganz kurze und die findet schon in Eldritch statt. Und da hat die Ludmilla gerade eine Fee, nämlich die Pixie, kennengelernt. Und die Pixie ist somit der Publikumsliebling unter den Wesen in Eldritch. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme die Stelle und stelle euch mal Pixie vor. Ludmilla schielte zu dem kleinen Wesen hinüber, das wie selbstverständlich auf ihrer Schulter saß und die Beine baumeln ließ. Pixie war niedlich anzusehen. Nur an die tiefe, laute Stimme der Fee konnte sie sich nicht gewöhnen. Und einen gewissen Argwohn konnte sie nicht verdrängen. Sie kannte nun Minas Geschichte und war sich bewusst, wozu Zamir fähig war. Zamir ist der Bösewicht. Sie wollte nicht in seine Falle laufen. Plötzlich wurde Pixie von etwas aufgescheucht. Sie flatterte aufgeregt in die Richtung des hellen Teils des Waldes, den Ludmilla schon so oft erkundet hatte. Als sie ihr nicht folgte, drehte die kleine Fee sich um und dröhnte: »Kleine Planänderung, du musst mit mir kommen. Uri kann nicht kommen, aber er möchte dich unbedingt sprechen.« Ludmilla sah sie skeptisch an. »Und woher soll ich wissen, dass du die Wahrheit sagst?« blaffte sie die Fee an. Pixie riss die Augen auf und stemmte ihre kleinen Hände in die Hüften. »Das ist ja wohl eine Frechheit. Natürlich sage ich die Wahrheit.« Ihr Gesichtchen lief rot an und ihre Wangen blähten sich auf, als hielte sie die Luft an. »Ich bringe dich zu Uri. Er befindet sich im Wald und zwar im hellen Teil«, stellte sie schnippisch fest. »Wenn ich dich in eine Falle locken wollte, dann würde ich dich in den dunklen Teil führen«, tobte sie weiter. Ludmilla hob besänftigend die Hände. Der Kopf der Fee war inzwischen knallrot angelaufen, sodass selbst ihre kurzen Haare rot waren und hatte eine ballonartige Form angenommen. Es wirkte fast so, als würde der kleine Kopf gleich platzen, wenn sie sich nicht bald beruhigte. »Okay, okay, ist ja gut, ich glaube dir, beruhige dich«, beeilte sich Ludmilla ihr zu versichern. Pixie schnaufte und blies rote Luft aus ihren Wangen. Sie setzte sich auf Ludmillas Schulter, schnappte sich eine von ihren Haarsträhnen, hielt sich daran fest und dröhnte mit ihrer tiefen Stimme: »Dann mal los, Gartenmädchen, auf in den hellen Teil des Waldes, immer geradeaus.« Dabei ahmte sie einen Schlachtruf nach und ihr Gesicht nahm langsam wieder ihre ursprüngliche Farbe an. Und dann habe ich euch noch eine Stelle mitgebracht, die von dem Bösewicht handelt, dem Zamir. Und das ist ein sehr menschlicher Bösewicht, der ist nämlich unglaublich eitel und ist auch als Bösewicht, den sollte man ernst nehmen, aber irgendwie ist er doch auch ein bisschen komisch, weil er eben so eitel und so menschlich ist. Und ich dachte, das würde auch nochmal einen ganz guten kleinen Einblick geben. Er mochte seine menschliche Gestalt. Er liebte sie. Sie war so schön. Zufrieden betrachtete er seine langen, schmalen Finger, die helle Haut und die elegante Figur. Schon vor vielen Jahren hatte er die Fähigkeit, seine Form zu wechseln, dazu genutzt, seine Spiegelwächtergestalt abzulegen und die Gestalt eines jungen menschlichen Mannes gewählt. Ohne Falten, schlank und groß, athletisch, drahtig, nicht zu muskulös. Die erniedrigende Spiegelwächtergestalt hatte er immer gehasst. Klein, dürr und verrunzelt. Das passte nicht zu ihm. Zu Zamir, dem künftigen Herrscher über Eldritch. Nur seine Haarfarbe hatte er behalten. Sehr helles, goldenes Haar. Die goldfarbenen Augen hatte er in ein strahlend eisiges Blau verwandelt. Wie gern hätte er auch den Rest seines schönen Körpers in einem Spiegel betrachtet. Aber in Eldritch gab es nur die 5 Spiegel und darin stand kein Spiegelbild. So sehr er auch die Bewachung seines Spiegels verachtet hatte, zu trivial war ihm diese Aufgabe gewesen, er vermisste ihn. Er konnte nicht aus seiner Haut. Er war ein Spiegelwächter und Spiegelwächter lebten nun mal bei ihren Spiegeln. Sie hatten eine besondere Bindung zu ihnen, eine Bindung, die sie zu vielen befähigte. Sein Spiegel hatte in einer Höhle gestanden. Es war ein prächtiges Exemplar, der Taranee-Spiegel, größer und schöner als die anderen vier, mit seinen einzigartigen Verzierungen. Und nun war er nicht bei ihm. Sie hatten Zamir in eine andere Höhle verbannt und seine ursprüngliche Höhle versiegelt. Der Spiegel hatte keine Funktion ohne seinen Wächter. Sein Spiegel, sein wunderschöner Spiegel. Zamir legte die Stirn derartig in Falten, dass die Zornesfalte nach vorn heraustrat. Erschrocken tastete er seine Stirn ab. Er wollte nicht wieder so viele Falten bekommen wie in der Gestalt des Spiegelwächters. Mit der Hand auf der Stirn lief er im Kreis umher. Dass sein Spiegel inaktiv war und dies gegen seinen Willen, machte ihn wütend. Wenn er nur erst wieder durch Eldred wandern könnte, dann würde er auch das Siegel seiner Hülle brechen und wieder bei seinem Spiegel leben können. Dann brauchte er keine Späher mehr, die für ihn sahen, keine Spione, die ihm berichteten, wie er es hasste, abhängig zu sein. Seine Späher konnten es ihm nicht recht machen, seine Spione schon gar nicht. Aber das hatte bald ein Ende, dachte er, und sein makelloses Gesicht verzog sich wieder zu einer Fratze.
Anina Safran mit Ausschnitten aus ihrer Buchreihe Die Saga von Eldred.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will. That tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radio Mikro Europa Sendung angelangt. Anina, vielen Dank für deinen Besuch beim Campusfunk.
Sehr gerne, Doreen, es hat mir großen Spaß gemacht.
An den Reglern saß heute Kolja Zorsch. Die Saga von Eldred von Anina Safran ist im Self-Publishing erschienen und der erste Band ist im Buchhandel für 10,99 Euro zu haben. All unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Doreen Schnabel. Macht's gut und viel Freude beim Versinken in den fantastischen Welten und bis bald!